Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Mogulin. Ein Dokumentarfilm begleitet Jennifer Lopez zwischen ihrem 50. Leute, ich wiederhole es nochmal. Ihrem 50. Geburtstag und dem wahrscheinlich wichtigsten Auftritt ihrer Karriere, nämlich dem beim Super Bowl 2020. Das intime Porträt einer Ikone, die mehr sein will als nur Gossip-Futter. Jennifer Lopez, Halbzeit, heute im Netflix-Woche-Podcast.
Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Kalle.
Autor, Journalist und TV-Kritiker.
Und mir gegenüber hatten der Test 2 Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich bis zum Ende aller Tage diesen Podcast machen möchte.
Und Matthias, ich möchte es jetzt gleich vorne wegschieben. Jennifer Lopez-Fan. Das sollte man vielleicht wissen, wenn man den Podcast heute hört.
Okay.
Ich bin Jennifer Lopez Fan. Es gibt vieles, was ich an ihr kritisieren kann, vieles, was man an ihr vielleicht auch kritisieren muss. Aber ganz grundsätzlich bin ich Jennifer Lopez Fan und habe mich sehr gefreut auf Halbzeit und wurde auch nicht enttäuscht. Okay. Also Halftime, das ist ja das, worüber wir reden werden, seit letzter Woche draußen. 96 Minuten lang, Regie hat geführt Amanda McKelly. Ein Film über Jennifer Lopez' großartige Halbzeitshow, die sie bestritten hat zusammen mit Shakira beim letzten Super Bowl vor dem Lockdown.
Ja. Ich mag jetzt schon diesen Enthusiasmus, den du mitbringst und finde es auch gut, dass du gleich klar machst, du magst diese Frau, du magst ihre Kunst.
Ja.
Ich bin ja vor allem Fan von guten Geschichten und das ist für mich natürlich trotzdem das Entscheidende, auch wenn es ein Dokumentarfilm ist. Ist die Geschichte gut, ja?
Mhm.
Und welche ProtagonistInnen werden mir da präsentiert? Ich gehöre auch zu denjenigen, die, ich habe in einer Kritik, ich glaube vom Guardian gelesen, dass man am Anfang denkt, der Star dieser Dokumentation sei der diamantenbesetzte Trinkbecher, den Jennifer Lopez immer durch die Gegend trägt. Und möglicherweise wäre die Doku besser geworden, wenn dieser diamantenbesetzte Trinkbecher tatsächlich der Protagonist gewesen wäre.
Wow, aber, wow, Shots fired. Ich mein, wir sind ein paar Minuten in diese Doku und direkt geht schon los. Ja? Wow.
Ja, aber bevor ich dich jetzt frage, was du so toll an dieser Dokumentation findest und welche Szenen dir so in Erinnerung bleiben, vielleicht ganz kurz, weil die Leute sich vielleicht fragen, hä, warum stellt ihr den Gast nicht vor? Ich gucke zu meiner Rechten und sehe, da sitzt niemand. Wir haben heute keinen Gast eingeladen. Das hat folgenden Grund. Es ist die letzte reguläre Episode der dritten Staffel des Netflix-Woche-Podcasts und Hatnett und ich wollten einfach mal unter uns sein und ein bisschen miteinander reden, vielleicht auch nochmal uns daran erinnern, wie schön die letzten Aufzeichnungen waren und die letzten Folgen waren, was wir voneinander auch gelernt haben. Da ist vielleicht auch Halftime ein ganz guter Grund dafür, darüber zu reden.
Ja, total.
Aber die Gäste waren alle toll, die wir diese Staffel hatten, können alle wiederkommen, aber heute bleiben wir mal unter uns.
Nur du und ich.
Aber jetzt interessiert es mich wirklich, wie sieht's aus? Was ist dir jetzt in Erinnerung geblieben, wenn du mir erklären müsstest, was das Großartige an Halftime ist?
Also pass auf, es gibt ja verschiedene Erzählstränge in diesem Film. Also es geht ja nicht nur um die Halbzeitshow, sondern die ist mehr oder weniger nur noch so the icing on the cake.
Ja.
Ja, also das ist nur noch so das i-Tüpfelchen dann am Schluss. Aber es geht ja um eine bestimmte Zeit im Leben von Jennifer Lopez, die mit dieser Performance beim Super Bowl und vielleicht dann ja auch noch mal ein Jahr später mit ihrem Auftritt
bei Joe Biden.
Bei der Inauguration von Joe Biden dann wirklich ihren krönenden Abschluss findet. Es geht um die Zeit, in der Hustlers gerade rausgekommen ist. Das ist ein Film, den Jennifer Lopez mitproduziert hat, in dem sie eine Nebenrolle spielt, nämlich eine Stripperin namens Ramona. Und das ist ein Film, bei dem Jennifer Lopez sehr viel investiert hat und für den sie endlich nach einem sehr starken Beginn auch, zu Beginn ihrer Karriere, viel Kritikerlob bekommt. Ja, nachdem sie ja zwischendrin für weiß ich nicht wie viele Goldene Himbeeren nominiert war.
Einige.
Ist sie plötzlich für Hustlers in ihrer Ehre und so weiter als Schauspielerin wiederhergestellt. Ja? Und man begleitet sie so durch die Award-Season mit Hustlers und am Ende dieser Award-Season, also diese Performance. Und ich sage dir, ich fand schon spannend, was sie erzählt hat über sich, über diese Rolle, über ihr Verhältnis zu kommerziellem Erfolg, weil sie natürlich in sehr vielen Filmen mitgespielt hat, von denen auch eine ganz große Zahl kommerziell sehr erfolgreich war, von Kritikern zwar zerrissen wurde, aber die waren kommerziell sehr erfolgreich. Und ich fand das schon sehr, sehr spannend, wie sie da so ihren Weg beschrieben hat. Und es gibt diese eine Szene, das ist jetzt auch kein Geheimnis oder kein Spoiler, es gibt diese Szene, in der sie erfährt, dass sie bei den Oscar-Verleihungen oder bei den Nominierungen nicht berücksichtigt wurde. Mhm. Und sie da so getroffen zu sehen, also wirklich traurig, normalerweise lässt man sich das ja nicht anmerken, ne? Oder auch wenn du bei einem Oscar oder bei den Golden Globes verliert sie ja dann auch, ne? Die gegen, glaube ich, eine großartige Laura Dern auch aus Marriage Story, das war ohnehin eine absolute Macht, gegen die man ja, da in dem Jahr angetreten absolut, ja. ist. Aber sie verliert also gegen Laura Dern und lässt sich da ihre Enttäuschung natürlich nicht so anmerken, aber wird dann bei den Oscar-Nominierungen noch nicht mal berücksichtigt und in dem Moment ist man da so dabei und denkt sich so, Mann, scheiße. Mhm. Also das war, da habe ich richtig mit ihr mitgefühlt. Ja. Das fand ich schon, das hat mich sehr berührt. Und dann gibt es noch ganz viele Stories oder Momente in der Entstehung dieser Halbzeitshow, die mich auch sehr berührt haben. Da eine gleich zu Beginn, als Benny Medina, ihr Manager und auch einer der Executive Producer, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ja. einer der Executive Producer dieser Doku, sich hinsetzt und sagt, das war toll, dass Jennifer Lopez und Shakira diesen Zuschlag bekommen haben, da aufzutreten in dieses politische Klima in den USA, das gesellschaftliche Klima der USA hinein.
Donald Trump war Präsident, das darf man nicht vergessen.
So, es gab eine sehr, sehr harte Einwanderungspolitik von Donald Trump, bei der ja bis heute noch nicht ganz geklärt ist, ob das auch alles so legal war, ob ja. die Constitution alles ja. so hergibt. Ne? Und in diese Situation hinein wird also gesagt, Jennifer Lopez und Shakira machen, also zwei Latinx Künstlerinnen machen diese Halbzeitshow. Und Benny Medina sagt dann, das ist alles schön und gut und es ist auch ein wichtiges Zeichen, dass wir das machen, aber es ist eine absolute Unverschämtheit dem Werk dieser beiden Künstlerinnen gegenüber, sie in die gleiche Zeit zu stopfen, die sonst ein Künstler oder eine Künstlerin alleine bekommt ja. oder eine Band alleine ja. bekommt. Dass zwei Latinas, da entscheidet man sich dann endlich mal diesen Headliner-Spot, also Latinas zu geben oder Mitgliedern der Latinx-Community zu geben und dann müssen sie sich den teilen. Und das ist eine absolute Unverschämtheit, wo ich auch so dachte, ja, fühle ich, weiß genau, was du meinst.
Nach monatelangen Gerüchten ist Jennifer Lopez' Auftritt bei der Super Bowl Halbzeitshow im Februar bestätigt. Doch überraschenderweise wird sie Verstärkung bekommen von Shakira.
Normalerweise gibt es beim Super Bowl einen Hauptact mit einer Show. Und wenn dieser Hauptact andere Gäste mit einbeziehen möchte, ist das seine Entscheidung. Es war eine Beleidigung, als bräuchte man zwei Latinas für einen Job, den in der Vergangenheit immer ein Künstler allein übernommen hat.
Also das sind so, wenn kann mich da schwer nur ja. kurz fassen, wie du merkst.
Ich merke.
Ja. Aber das waren schon so Momente, wo ich ja. auch so dachte, wow.
Ich finde diesen Erzählstrang dieser ja, fast schon politischen Entscheidung, erstens zwei Latina-Künstlerinnen die Super Bowl-Halbzeit zu geben und gleichzeitig aber es zweien zu geben und nicht zu sagen, nee, das macht halt Shakira alleine oder das macht Jennifer Lopez alleine. So wie Prince hat es auch alleine gemacht und Bruce Springsteen hat es alleine gemacht. Also
Beyoncé hat es alleine gemacht, Lady Gaga hat es alleine gemacht.
Also warum so, ne? braucht man da auf einmal zwei? Mhm. Das finde ich interessant, vor allem auch deshalb interessant, weil soweit ich mich erinnere, Jennifer Lopez in ihrer fast schon 30 Jahre währenden Karriere ja als politischer Popstar nicht unbedingt in Erscheinung getreten ist. Im Gegenteil, ich kann mich daran erinnern, dass sie ja auch zweimal sich mit Vorwürfen konfrontiert sehen musste, dass sie für wahnsinnig viel Geld vor irgendwelchen osteuropäischen Oligarchen aufgetreten ist, die Menschenrechte jetzt nicht unbedingt hochhalten. Mhm. Und deshalb fand ich diese Erzählung interessant. Diese andere Erzählstrang, dieses Hustler-Ding, ja, also dieser Film, das fand ich tatsächlich ein bisschen befremdlich. Zum einen,
echt, ja,
und ich kann dir auch sagen, welche Szene mir da vor allem im Gedächtnis geblieben ist. Also wir sind in Minute 10, glaube ich, und dieser Film, der übrigens sehr gut ist,
Hustlers ist super Film.
Ein guter Film. Da sind wir uns einig.
Könnt ihr euch übrigens auch auf Netflix angucken.
So.
Ist gerade dran.
Guter Film. Und der hatte seine Weltpremiere bei den Toronto Film Festivals, glaube ich. Und dann gab es die ersten Kritiken und die waren überschwänglich. Und vor allem Jennifer Lopez wurde sehr gelobt. Und dann gibt es diese Szene, wo sie auf dem Rücksitz ihres Autos sitzt und den Familienchat in der WhatsApp-Gruppe vorliest von ihrer Familie. So. Und von den letzten 4-5 Stunden. Und ich glaube, die favorisierte Sportmannschaft der Familie hatte gerade gespielt oder spielte gerade. Die Jets. So.
Keine gute Footballmannschaft, das soll man vielleicht nochmal dazu sagen, aber als New Yorker kommt man da vielleicht einfach nicht drum rum.
Und in diesem Familienchat, wo der Vater, die Mutter, die Schwester und so alle möglichen Leute drin sind, geht es vor allem darum, dass eigentlich geht es im Prinzip so, go Jets, go Jets, oh, Jets. So, dann schreibt die Schwester irgendwann, übrigens, die Kritiken für Hustler und für Jennifer sind super. Und es gibt keine wirkliche Reaktion.
Genau
das nächste, was da wieder kommt, ist go Jets. So. Und Jennifer Lopez liest das vor. So.
Ich hatte einen Gruppenchat mit meiner Mom, meinem Dad und meinen beiden Schwestern.
Happy Sunday, guys. Go Jets.
Schönen Sonntag. Go Jets. Hab euch lieb. Dad, guten Morgen. Leslie. Huhu. Lupe. Trag mein Jets-Trikot und feuere mein Team an. Go Jets. Leslie. Jets. Meine Mom. Jets. Linda. Hi, Dad. Hallo zusammen. Go Jets. Gestern war die Filmpremiere für Hustlers in Toronto. Lest mal die Kritiken. Das hat sie geschickt. Mein Dad? Super. Zieh's durch. Meine Mom? Ja, hol den Ball zurück. Go Jets. Wir brauchen einen verdammten Punkt. Leslie? Steven hat den verpassten Extrapunkt vorhergesehen. Lupe? Ich auch. Ich schreibe nur Go Jets.
Es ist ganz, ganz seltsam, was dann in mir vorging. Ich dachte irgendwie, ich fand ihre Reaktion so unsympathisch. Ja, also sie war so konsterniert darüber. Und dann dachte ich irgendwie, ja, eigentlich zu Recht, aber Familien funktionieren halt so.
Ja.
Ja? Und warum sollte Jennifer Lopez Familie anders funktionieren, wie es ist halt auch nur eine Tochter.
Genau.
Und warum sollten wir jetzt sozusagen all unsere Begeisterung und all das, was wir jetzt die letzten Stunden gemacht haben in diesem Chat, auf einmal abbrechen, weil die ist ja schon Star und die ist ja schon so
interessant.
Und ich fand dann, dass Jennifer Lopez da wahnsinnig. Und dann habe ich mir natürlich wie immer gedacht, wenn ich solche Dokumentationen sehe, habe ich mir die ganze Zeit überlegt, okay, wie hätte man, weil das ist eine tolle Szene eigentlich, aber wie hätte man diese Szene fiktionalisiert gezeigt? Und da sind so viele Möglichkeiten, wie man Jennifer Lopez als Mensch hätte zeichnen können, wenn man es fiktionalisiert hätte. Und das passierte aber im Nachklapp nicht, obwohl es eigentlich so eine starke Szene war. Und was du sagtest mit dieser Oscar-Nominierung, die sie denn nicht bekommen hat, da dachte ich mir, da hält sich mein Mitleid echt in Grenzen, weil, weil sozusagen ich kann nicht mit Leuten mitfühlen, die keine Oscar-Nominierung bekommen.
Ja.
So, weißt du, also das ist dann für mich zu weit weg, so wie Jennifer Lopez eh zu weit weg ist, als jemand, als Identifikationsfigur. Ja? Und da sind wir wieder beim diamantenbesetzten Trinkbecher. Ja? Menschen mit diamantenbesetzten Trinkbecher sind für mich sehr, sehr weit weg.
Aber okay, also vielleicht müssen wir dann nochmal ganz kurz die Geschichte zu diesem diamantenbesetzten Trinkbecher erzählen. Das ist nämlich eigentlich der Trinkbecher von der Figur Ramona aus Hustlers.
Ja.
So. Und den hat sie dann irgendwie erstmal so als Gimmick, um auch so ein bisschen in Character zu bleiben, auch außerhalb der Drehszenen benutzt. Und irgendwann hat dieser Trinkbecher also so ein Eigenleben bekommen und dann hat auch plötzlich die Real-Life Jennifer Lopez angefangen, diesen Trinkbecher zu benutzen. Außerhalb auch des Sets oder außerhalb eines jeglichen Hustlers-Kontextes. So, ja? Und also das ist der Becher. Es ist so interessant, wie du diese Szene interpretierst, weil ich sie gefühlt ganz anders interpretiert habe. Nicht nur gefühlt, sondern ich habe sie anders interpretiert. Ich fand es eben auch lustig und ich fand dass sie das eigentlich mit sehr viel Humor genommen hat, weil sie ja dann auch sagt, weißt du, was ich jetzt machen werde? Also so für sie in ihrem Kopf geht ihr Leben gerade total durch die Decke. Ne? Alles, was sie sich irgendwie gewünscht hat, kommt innerhalb von kürzester Zeit zusammen. Also sie wird plötzlich von der Kritik gelobt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie diese Show performen wird und so. Und ihre Familie weiß das und spricht es auch so kurz an. Der Vater reagiert da einmal drauf und dann geht's aber weiter. Ne? Und diese Familie gibt ihr also sehr stark zu spüren, so nach dem Motto, voll gut, wir freuen uns für dich, aber hey, die Jets spielen gerade.
Genau,
so.
Ja.
Und ich finde aber, sie nimmt es mit total viel Humor. Sie nimmt es so zur Kenntnis und lacht und sagt dann, weißt du, was ich jetzt antworten werde? Go Jets. Und dann schickt sie einfach nur ein Go Jets in den Familienchat.
Ja.
Und ich fand es irgendwie ehrlich gesagt ganz unterhaltsam, dass sie auch gesagt hat, für meine Familie bin ich ehrlich gesagt einfach nur eine von dreien.
Ja.
Und das interessiert die nicht.
Ja.
Und ich finde es immer witzig, wenn ich mich nämlich manchmal um mich selber zu dolle drehe, dann bin ich halt immer noch einfach Jennifer, die Tochter von Lupe und David, wie ich jetzt weiß.
Ja, ja, genau. Und was wir jetzt auch erfahren haben, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter auch nicht immer das Beste gewesen ist. Aber weißt du, das ist so der Punkt ist, wie viel Superstar willst du noch sein? Ja, und von,
genau.
von wie vielen Menschen willst du noch Bestätigung für dein Superstar-Dasein bekommen? Und da denke ich mir, irgendwo ist auch mal gut. Und, ich habe zum Beispiel auf der Fahrt hier hin ins Studio, habe ich mir nochmal einige Lieder von Jennifer Lopez angehört. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich in meinem ganzen Leben Abstand von der Popkultur genommen hätte. Das stimmt, ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich zu alt bin. Und bei Jennifer Lopez war aber dann der interessante Effekt, dass ich vieles, was sie so Anfang der Nullerjahre aufgenommen haben, ich noch sehr, sehr, sehr gut kannte. Ja, auch vom Ausgehen her, auch von dem, was in Redaktionsräumen im Hintergrund lief, ihre Zusammenarbeit mit Ja Rule, mit dem sie ja viele Singles gemacht hat und so weiter und so fort. Wo ich so dachte, ja, irre, ist aber echt auch 20 Jahre her. Und das war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo sie unter anderem mit George Clooney und Steven Soderbergh Out of Sight gedreht hat. Ein ganz toller Film übrigens auch, ein ganz, ganz toller Film. Und wo man, wie das so ist in der Popkultur, wo sie für 3-4 Jahre wirklich so etwas wie der größte Star der Welt war. Und wo ihr alles auch gelang. Und vielleicht ist es so, Beyoncé nehmen wir jetzt mal raus, aber vielleicht ist es auch so, vielleicht sollte man Gott auf Knien danken, wenn man 3-4 Jahre hat, wo einem alles gelingt.
Ja, ja, ja.
So.
Ja.
Und dann einfach auch sagen, das war großartig, aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist und ich muss es nicht sozusagen bis zur Spitze treiben, weil ne, diese Zeit von, ich sag jetzt mal so ganz grob, 96 bis 2001, da war Jennifer Lopez einfach der größte weibliche Star. Dann kam Beyoncé, klar, aber das war sie einfach.
Ja, aber es ging noch ein bisschen weiter, glaube ich, für die frühen Nullerjahre, wo
ja, aber da
so
kam,
Sachen
da,
wie Jenny from the Block und
ja,
sowas rauskam.
Aber was denn zum Beispiel die Schauspielkarriere anging,
ja,
da ging es dann los mit der, also das darf man auch nicht vergessen, ne? Also sie war dann mit Ben Affleck zusammen, dann war sie auf einmal so ein Boulevard-Thema.
Ja, diese Jenny from the Block-Zeit.
Genau, genau. Und dann hat man natürlich, gut, die Filme waren auch scheiße, die sie dann gedreht hat teilweise, ja, aber da haben sich die Leute natürlich drauf gestürzt, dann gab es die Goldenen Himbeeren und so weiter und so fort. Und sie wurde dann im Prinzip, und alles wurde dann wichtiger als ihre Schauspielkunst oder ihr Popstar-Talent. Ja?
Mhm.
Dann hatte sie dieses Versace-Kleid an, du erinnerst dich.
Bei den Grammys, das war aber, war das vor oder nach? Das war vor Ben Affleck
ja,
noch.
Aber es wurde dann alles, wie immer in der Popkultur, wurde dann alles wichtiger als die Kunst
an sich.
Mhm. So, und dann fing es mich an, glaube ich, zu langweilen. Dann wurde ich auch zu alt. So, und dann habe ich Jennifer Lopez tatsächlich, wenn man so will, auch aus den Augen verloren. So. Und deshalb fand ich es so interessant, dass ich mich an diese Zeit, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, dadurch auch wieder zurückerinnert habe. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, ob es denn dir zu nostalgisch war. Weil es gab ja auch diese Ausschnitte, alte Fotos von ihr, als sie als Background-Tänzerin angefangen hat und so weiter und so fort. Das sind für mich irgendwie dann die guten Momente dieser Doku.
Das sind die sehr guten Momente in dieser Doku. Das sind natürlich aber auch die sehr guten Momente in Jennifer Lopez Karriere.
Ja.
Also ich gebe dir schon recht, dass es da mit Sicherheit so eine Zeit von, ich würde sagen, vielleicht so 10 Jahren gab, in denen, so 8 bis 10 Jahren gab, in denen Jennifer Lopez popkulturell nicht die allergrößte Rolle gespielt hat. Zumindest nicht in einem amerikanischen oder in so einem westlichen Verständnis. Jennifer Lopez ist ein absoluter Superstar in Lateinamerika, weil sie eben selber Puerto Ricanerin ist und da diesen spanischen Markt anspricht. Sie hat dann so sehr dance-lastige Musik gemacht, bei der ich dann ja auch ein bisschen persönlich so raus war. Das war im Grunde genommen EDM. Also es war im Grunde genommen Electronic Dance Music mit so ein bisschen mit so einem Latin-Vibe hier und ein bisschen R&B-Vibe da. Übrigens auch, also ich war da musikalisch raus, muss man aber natürlich auch sagen, zu den Songs, die zu ihren besseren gehören, die sind ja auch immer begleitet worden von durchaus berechtigten Appropriation-Vorwürfen. Also man hat ja schon auch immer gesagt, in der Zeit, in der es gut lief für Jennifer Lopez, hat sie sich als Latina eigentlich auch sehr stark afroamerikanischer Kultur bedient.
Ja, ja.
Und das sind also die Vorwürfe, die man ihr auf jeden Fall machen kann, die ich ihr auch machen würde. Und trotzdem war das Ergebnis nämlich das, was dessen dabei herauskam, war ja gut. Also so, ne?
Aber das war auch damals, diesen Zeitraum, das war ja auch der musikalische Zeitgeist. Ne?
Genau.
Also das war zu einem gleichen Zeitpunkt, als Destiny's Child groß wurden, als wir großartige schwarze Produzenten hatten.
Als auch zum Beispiel so eine Künstlerin wie Pink noch R&B gemacht hat.
Ja, genau.
Das haben die Leute
ja auch immer vergessen. Total.
Pink hat ja auch mal mit R&B angefangen. Ja. Also es war der Zeitgeist, es war so diese Rap war so larger than life. R&B hat diese Verbindung mit Rap und deswegen auch diese Zusammenarbeit mit Ja Rule ja immer wieder und so. Diese R&B hat diese Zusammenarbeit mit dem Rap für sich entdeckt und dann gab es natürlich immer irgendwie einen gesungenen Hook und einen gerappten Refrain beziehungsweise eine gerappte Bridge und so. Also alles das waren ihre guten Zeiten. Wie gesagt, immer auch begleitet von diesen Appropriationsvorwürfen und so. Und dann kamen die etwas schlechteren Filme und die vielleicht auch kommerziellere Musik, sehr EDM und so weiter und so fort. Und da habe ich sie auch ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann aber, finde ich, hat sie sich schon auch irgendwie als Frau ein bisschen in mein Leben zurückgemogelt. Mhm. Ja, also dass ich dann, und das ist eben das Nächste, was in dieser Doku ja auch nochmal so abgebildet wird, gar nicht so sehr sie als Ehefrau oder als Freundin, sondern als Person habe ich sie dann irgendwie plötzlich nochmal wahrgenommen.
Ja.
Ne? Als sehr erfolgreiche Person auch. Jennifer Lopez ist so unfassbar erfolgreich.
Ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen mit ihren ganzen Business Endeavors und so weiter und so fort. Und da dachte ich dann auch schon so, good for you, girl. Also so auch als jemand, der jünger ist, ein ganz Stück auch jünger ist als Jennifer Lopez, ich habe mich da sehr drüber für sie gefreut. Also und habe ihr dann so zugeguckt, wie sie sich so als Businessfrau irgendwie neu inszeniert. Und dann wurde auch plötzlich ihre Musik irgendwie besser und dann wurden auch ihre Filme irgendwie besser und ich habe mich richtig, richtig doll für sie gefreut. Es war aber nicht begleitet von diesem ach, endlich Moment. Doch, ach, es gab auch schon so einen endlich Moment. Ich war so, endlich bekommt sie auch mal so diese Aufmerksamkeit, die ihr zwischendrin von allem anderen überlagert wurde.
Wir müssen vielleicht denjenigen, die, obwohl es seit einer Woche draußen ist, das noch nicht gesehen haben, noch mal ganz kurz erklären, wie ist der Spannungsbogen dieser Dokumentation und was ist auch zum Beispiel der Unterschied dieser Dokumentation von zum Beispiel Homecoming von Beyoncé. So. Also, weil du hast es schon richtig gesagt, wir haben eigentlich mehrere Erzählstränge. Es geht zum einen um diese Halbzeitshow des Super Bowls 2020, um die Vorbereitungen auch, um das Trainieren dafür und so weiter und so fort, auch um die, wie sie mit der NFL manchmal
verhandeln muss
über das, was sie da eigentlich auf der Bühne abliefern will. Und es geht tatsächlich, und deshalb heißt es Halftime, ja, also wobei, wenn ich jetzt diese Metapher zu Ende denke, dann heißt es eigentlich, Jennifer Lopez wird 100 Jahre alt.
Natürlich,
also sozusagen, also
ist
Halftime wegen einer Halftime-Show und weil sie 50 geworden ist.
Mhm.
Und sozusagen die Neuerfindung eines Popstars mit 50 ist das eine. Und das andere ist halt diese Halbzeitshow. Mhm. Und die Frage, die ich mir beim Schauen gestellt habe, auch mit dem Eindruck noch von den anderen Dokumentationen, vor allem von Homecoming, der sich sehr konzentriert auf diesen Coachella-Moment von Beyoncé. Will Halftime vielleicht zu viel erzählen in anderthalb Stunden?
Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich finde ja auch, dass das Genie von Homecoming eben das ist, dass vieles in der Abarbeitung eines Themas abgedeckt wird. Also man bleibt sehr stark bei der Vorbereitung zu diesem Coachella-Auftritt, kann aber anhand dieser Vorbereitung ganz vieles zeigen. So. Das wäre unter Umständen auch möglich gewesen, vielleicht bei Halbzeit. Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass Beyoncé Headliner bei Coachella war, an zwei Wochenenden, dann 60 Minuten oder glaube, weiß ich nicht, wie lang so ein Headliner-Slot geht, wahrscheinlich irgendwas zwischen 60 und 120 Minuten. Ja. Also das ist nochmal eine andere Nummer, auch in der Vorbereitung, als eine Halbzeitshow, die zwar von wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen gesehen wird, die aber ganz grundsätzlich ja, auf wie viele Minuten ist Jennifer Lopez gekommen? Es waren doch nur so sieben oder acht
und dann muss ja Shakira auch noch.
Also ich glaube, die ganze Show durfte nicht länger als 14 Minuten dauern und die mussten sie sich 50-50 aufteilen. Also über die Vorbereitung für einen Auftritt, der am Ende 7 Minuten dauert, zu erzählen, weiß ich nicht, ob das möglich gewesen wäre. Und ich habe es jetzt aber als so verstanden, dass wir einfach Jennifer Lopez in diesem bestimmten Zeitpunkt, in dem eben so vieles zusammenkommt, begleiten. Und da passiert einfach wahnsinnig viel. Vielleicht auch zu viel, um es wirklich in anderthalb Stunden abdecken zu können. Aber es ist so ein interessanter Moment. Jennifer Lopez ist 50. Sie hat das erste Mal seit 20 Jahren einen Film draußen, der erfolgreich ist, an dem ihr sehr viel liegt und für den sie auch endlich vielleicht von KritikerInnenseite das Lob bekommt, dass sie vielleicht auch schon mal an anderer Stelle verdient hätte, sie aber vielleicht an der Stelle ja auch bekommen hat. Nun denn, darüber kann man diskutieren. Aber nun hat sie diesen Moment und dann soll der auch noch gekrönt werden durch diesen Auftritt beim Super Bowl. Jedes Interview, das sie zu dem Zeitpunkt gibt, dreht sich ja nur darum, dass die ReporterInnen ihr die Frage stellen oder die JournalistInnen ihr die Frage stellen, wie fühlt sich dieser Zeitpunkt in deinem Leben an. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was wir so bei Halbzeit vermittelt bekommen sollen. Und es ist aber unter Umständen, da gebe ich dir 100% recht, zu viel. Ja.
Was ich so ganz interessant finde, ist so, und das ist, glaube ich, zum Großteil ein gesellschaftliches Frauenfeindlichkeitsproblem. Mhm. Nämlich, dass du tatsächlich diesen Punkt, Jennifer Lopez ist jetzt 50 und schau dir mal an, wie sie aussieht und schau dir mal an, was sie da auf der Bühne vollbringt. Ich meine, vor ein paar Tagen ist Paul McCartney 80 Jahre alt geworden. So. Und ich glaube nicht, dass in der Karriere von Paul McCartney dieses, aber gut gealtert. Mhm. Oh, der schafft aber noch auf die Bühne ganz alleine zu klettern und so weiter und so fort. Also das wird im Prinzip nie erzählt. Und bei Frauen ist es immer so, als ob die Gesellschaft immer noch erwartet, naja, mit 40 können sie sich mal zurückziehen. Dann ist auch mal gut. So, und dann wird es immer als eine Sensation angegeben, dass sie ohne Krückstock auf diese Bühne raufkommen können.
Aber weißt du, warum das auch so ein Moment ist? Also die Instagram-Videos von Jennifer Lopez 50 zum Geburtstag, die haben mir eine Woche lang Freude bereitet.
Oh, guck an.
Also das ist halt so das Ding, ne? Dass du ja gerade, du hast 100% recht, dass natürlich die Erwartungshaltung an Frauen ab einem bestimmten Alter eine ganz andere ist als die an Männer. Wie gesagt, was hast du gesagt? Wie alt ist Tom Cruise?
Der ist verdammt nochmal 59 Jahre alt, als ich diese Fotos gesehen habe von, ich glaube, Cannes, als die Weltpremiere von Top Gun Maverick war. Und ich dachte mir nur, okay, ich habe noch 12 Jahre, dann bin ich da auch. Yeah. Aber ich meine, Tom Cruise sieht jetzt noch jünger aus, schon jünger aus als ich. Ja, und dann denke ich mir irgendwie, okay, ich bin auch kein Scientologe und Hollywoodstar, ich habe vielleicht auch nicht die Mittel, aber trotzdem, ich dachte denn, vielleicht ist es auch mein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen, dass ich mir jetzt einen wahnsinnigen Druck mache, dass ich mich vergleiche mit 59-jährigen Hollywoodstars und sage, scheiße, wie komme ich denn da jetzt hin?
Ausgleichende Gerechtigkeit,
absolut,
meinst du,
ja,
weil Frauen das seit Jahrzehnten machen
so
müssen.
Es.
Ja, und dann ist aber natürlich auch immer wichtig, nochmal zu sehen, und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die Halftime oder Halbzeit gut zeigt, ist, dass die natürlich vor allen Dingen die Zeit und die Ressourcen haben. Ja? Also das ist ja der einzige Job sozusagen von Tom Cruise, mit 59 so auszusehen. Natürlich soll er dann auch noch ein guter Schauspieler sein, aber das ist ja ein großer Teil seines Berufes. Und ich glaube, das sieht man eben auch bei Jennifer Lopez, die dann da irgendwie, keine Ahnung, ewig Fittings hat und dann ewig in Haare und Make-up steckt, bis sie eben so aussieht, wie sie aussieht, wenn sie auf dem roten Teppich steht. Und das ist auch übrigens einer der besten Momente, auch zum Beispiel, weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, in Homecoming, wo man sieht, wie unfassbar schwer es war für Beyoncé nach der Geburt ihrer Zwillinge mit Homecoming dahin zu kommen, wo sie dann war, als sie nach 12 Monaten der Proben auf dieser Bühne stand und dann auch gesagt hat, das würde ich nie wieder machen. Ja. Das war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und das würde ich nie wieder machen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe es geschafft. Ich verstehe nicht, warum ich mir den Druck gemacht habe. Ich weiß auch nicht, wem ich da eigentlich was beweisen wollte, aber ich würde es auf jeden Fall nie wieder machen. Und das siehst du dann eben auch bei Jennifer Lopez, die für die Rolle der Ramona ja schon so krass an sich gearbeitet hat, weil sie eben da auch diesen Auftritt hat, der sehr leicht bekleidet ist. Der kommt gleich am Anfang des Filmes, wo sie sehr leicht bekleidet diese Performance irgendwie von Ramona hinlegen muss. Und diese Pole-Performance, also dieses Pole-Dancing, das taucht ja auch in ihrer Halbzeitshow auf. Und man sieht schon, wie unfassbar schmerzhaft und wie unfassbar anstrengend das war. So, also das ist schon so ein Moment, den man auch mitbekommt. Aber um jetzt nochmal auf diesen Geburtstag zurückzukommen, die Videos von Jennifer Lopez 50 zum Geburtstag haben mir auf Social Media eine Woche lang Freude bereitet, weil ich dachte, ehrlich gesagt, möchte ich jeden Geburtstag jetzt so feiern, wie Jennifer Lopez ihren 50. Geburtstag
gefeiert. Deinen eigenen Geburtstag.
Meinen eigenen, weil das war so eine unfassbar wilde Party, dass man sich auch fragen muss, warum zelebriert man eigentlich nicht jedes Lebensjahr so? Ja? Und dann guckst du dir natürlich die Frau an und denkst dir, wow, wir müssen vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, was wir von Frauen, die Zeit und Ressourcen haben, erwarten, wie sie mit 50 aussehen, weil das natürlich in Anführungsstrichen eine normale, die durchschnittliche 50-Jährige nicht so aussieht wie Jennifer Lopez. Das muss uns halt immer klar sein und das müssen wir uns immer noch mal vor Augen führen.
Das heißt mit anderen Worten, gibt es von dir auch eine Empfehlung komplett, Empfehlung mit Einschränkung oder gar keine Empfehlung?
Doch, es gibt von mir eine Empfehlung und zwar ohne Einschränkung. So, ich habe mir das sehr, sehr gerne angeguckt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Fan bin und ohnehin schon ein bisschen auch mit ihrem Weg vielleicht nochmal vertrauter bin als jemand, der gar kein Fan ist. Und deswegen freue ich mich. Ich konnte sehr mit ihr mich identifizieren, was auch so ein bisschen diese Immigrant-Story angeht, die sie immer wieder erzählt, wo sie so ein bisschen mit sich hadert. Was ist sie denn nun? Ist sie Amerikanerin? Und jetzt ist sie plötzlich in den USA, wo sie irgendwie als Amerikanerin gar nicht mehr so sehr wahrgenommen wird oder andersrum sich da nicht mehr zu Hause fühlt und so. Also diese Struggles, die habe ich schon 100% nachvollzogen. Und ich muss auch sagen, ich habe mir die Halbzeitshow vor jetzt 2,5 Jahren angeguckt zu Hause. Ich bin extra wach geblieben, weil ich das super fand, dass zwei Latinas das jetzt machen, darüber nachzudenken, ob das eigentlich den beiden fair gegenüber ist. Auf die Idee bin ich noch nicht mal gekommen, ne? Und deswegen bin ich selber erstmal mit einer Ohrfeige in diese Doku gestartet, dass ich dachte, wie bin ich eigentlich nicht dazu gekommen, das zu hinterfragen?
Ja.
So. Und dass sie da dann irgendwie verstanden hat, dass das der Zeitpunkt ist, auch als komplett unpolitische Person zu verstehen, dass ein Latinx-Body immer politisiert wird und dass das jetzt vielleicht der Zeitpunkt ist, das auch dann irgendwie in der Öffentlichkeit zu tragen, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich singe da jetzt auch auf Spanisch und so. Das war super. Für mich war das toll. Ich fand auch super, mit welcher Vehemenz sie durchgesetzt hat, dass sie diese Käfige behalten darf. Einfach richtig gut. Ich habe das im Zug geguckt. Man muss noch dazu sagen, ich war da kurz bevor ich meine Tage bekommen habe. Ich war hoch emotional und saß im Zug und habe zeitweise geheult. So war das.
Okay.
Und jetzt du.
Ja, also, ich sage vorweg, dass ihr bitte nicht auf mich hört, sondern in dem Fall auf Hatnet.
Ja.
So, ja, weil es ist einfach so. Ihr hört jetzt auf Hatnet und ihr hört euch zwar an, was ich sage, aber ihr handelt nach Hartnetts Anweisung, nicht nach meiner.
Das, was ist deine Anweisung?
Für mich gibt es keine Empfehlung, aber das liegt einfach nur schlicht und einfach daran, dass in meinem Werkzeugkasten, also in dem, was mir zur Verfügung steht, um über Bewegtbilder zu sprechen, ja, über Filme, über Serien, also das, was ich Gott sei Dank mit dir seit 2 Staffeln machen darf. In meinem Werkzeugkasten fehlt das Werkzeug, um über diese Art von Dokumentationen entsprechend zu sprechen. Das, was ich habe, nämlich diese Glauben an Fiktionalität, dieses Nicht-Glauben an Wirklichkeit oder an Abbildung von Wirklichkeit, sondern mein Hang zu Wahrhaftigkeit, von der ich glaube, dass es nur durch fiktionale Geschichten erzählt werden kann. All das, mit dem ich einigermaßen vernünftig über Stranger Things reden kann, über Peaky Blinders oder über was wir noch alles gesprochen haben in dieser Staffel, das funktioniert nicht. Ja, das funktionierte bei Kanye West auch nicht, das funktioniert hier auch nicht. Deshalb kann ich nur sagen, es ist nicht für mich gemacht. Es ist nicht für das gemacht, weshalb ich diesen Job habe, eigentlich so. Aber ich habe mich trotzdem wahnsinnig gern jetzt wieder mit dir unterhalten und wieder wahnsinnig viel gelernt. Und deshalb sage ich, von mir kann es deshalb keine Empfehlung geben, da bin ich ehrlich. Mhm. Aber ich glaube auch, dass du recht hast und dass sich all die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt sich anhören, danach handeln sollten, was du gesagt hast und mich ignorieren sollten. So.
Aber nur in diesem Moment. Denn jetzt, lieber Matthias, darfst du natürlich etwas und musst du ja natürlich etwas empfehlen.
Ja.
Und zwar unwidersprochen und uneingeschränkt.
Also, ich habe zum Abschluss mitgebracht eine kleine schwedische Serie, die in die 2. Staffel geht. Über diesen Fakt alleine habe ich mich schon sehr gefreut, weil es, glaube ich, so ein das war nie eine große Serie. Die ploppte nie irgendwie groß auf, aber ich finde sie herzzerreißend. Die Serie heißt Liebe und Anarchie, ist eine schwedische Serie, eine, wenn man so will, Dramedy-Serie, bekommt jetzt eine 2. Staffel. Seit vergangener Woche ist sie auf Netflix zu sehen, die 1. Staffel natürlich auch. Jede Folge ist relativ kurz, 30 Minuten. Worum geht's? Es geht um Sophie, eine sehr ambitionierte Beraterin, die sozusagen in der Blüte ihres Lebens steckt und einen kleinen schwedischen Buchverlag beraten soll, der zwar sehr künstlerisch ambitioniert ist, aber finanziell läuft es nicht so gut. Und sie wird dort eingestellt, um diesen Verlag auf Vordermann zu bringen, ist mit einem Arschloch verheiratet, hat trotzdem so 2 so Madita-Kinder, wohnt auch in einer unfassbaren Wohnung und in diesem Verlag arbeitet auch Max. Max ist der IT-Experte, ist ungefähr 19, ja, und halt so ein Tunichtgut, also so ein richtiger Slacker. Also früher, wir haben früher Slacker gesagt. Sagt man das heute noch? Ich weiß es gar nicht.
Man
sagt immer Slacker. Also könnt ihr googeln. Also jedenfalls so ein Slacker. Und es geht los, dass die beiden sich so foppen, ja, und sich so gegenseitig Aufgaben stellen. Ja, also der eine sagt dem anderen eine Aufgabe und die muss er erfüllen. Und das ist der anarchistische Moment. Aber wie es halt so ist, irgendwann merken doch die beiden, man ist sich aneinander zugeneigt und es kommt zum Äußersten. Es ist eine ganz feine, ganz großartige Liebesgeschichte. Der Altersunterschied spielt natürlich eine Rolle. Sophie ist wesentlich älter als dieser Max, kommt von ganz woanders als dieser Max. Und das wird aber das wird mit so viel Humor und mit so viel Liebe zu den Figuren erzählt. Und das hat jetzt eine 2. Staffel bekommen. Mittlerweile ist Sophie geschieden von diesem Arsch. Ist wirklich ein Riesenarsch und versucht mit Max jetzt sich ein Leben aufzubauen. Da geht vieles gut, da geht auch vieles schief. Das ist wieder mit dem gleichen tollen Humor und mit dem tollen Tränen erzählt wie die 1. Staffel schon. Liebe und Anarchie, Staffel 2 bei Netflix. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, Hartnett. Was
das
hast du noch?
Das ist toll, das klingt toll.
Ja, das ist ganz toll.
Das klingt ganz zauberhaft,
das
gucke ich mir sofort an.
Ganz, ganz toll.
Du, ich habe gedacht, wenn wir jetzt schon so im Doku-Fieber sind, dann bringe ich noch eine Doku mit, die ich wirklich allen empfehlen würde. Weil während ja Halftime so einen popkulturellen Moment abgebildet hat, hat Gladbeck einen zutiefst, ich weiß gar nicht, beschämenden Moment eigentlich im Journalismus nochmal mir vor Augen geführt, den ich zwar mitbekommen haben könnte, aber irgendwie aus welchen Gründen auch überhaupt nicht präsent mehr hatte. Ich wusste, dass sich sehr vieles in der Gesetzgebung auch verändert hatte nach diesem Moment, aber warum eigentlich, das hatte ich nicht so richtig parat. Und zwar geht es um die Doku Gladbeck. 1988 spielt das Ganze. Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski überfallen in einem Einkaufszentrum in Gladbeck, Rentfort, eine deutsche Bankfiliale. So, die Polizei wird gerufen, die Bankräuber, die verbarrikadieren sich da in diesem Gebäude und es wird stundenlang verhandelt und sie wollen 300.000 D-Mark und ein Fluchtfahrzeug, das bekommen sie und sie nehmen zwei Geiseln, zwei Bankangestellte und fahren erstmal los. So, und es ist schon sehr verstörend zu sehen, wie diese Situation an dieser Bank in Gladbeck läuft. Aber die dann noch weiter auf ihrer, man muss eigentlich sagen, Kamikaze-Tour zu begleiten, die ja dann irgendwie durch komplett NRW zum Teil dann noch in die Niederlande führt und wieder zurück nach Deutschland. Das ist schon sehr verstörend und zwar verstörend, weil alles zu jedem Zeitpunkt von Journalisten begleitet wurde. Und zwar auf eine Art und Weise, die es vorher und auch hinterher Gott sei Dank nicht gab. Diese Journalisten waren nämlich ganz nah an den Entführern und Bankräubern dran. Die haben live berichtet. Die, also Rösner und Degowski haben Interviews gegeben, so völlig unbehelligt, ohne Zugriff. Und du guckst dir das 30 Jahre später an und denkst dir, was um Himmels Willen passiert da? Und wie konnte das alles so weit kommen? Das Interessante an dieser Doku ist, dass sie ausschließlich aus Originalmaterial besteht. Also man wartet vergeblich auf irgendwelche Talking Heads, die das dann nochmal so für einen einordnen, die das vielleicht aus einer heutigen Perspektive nochmal irgendwie kontextualisieren, die dann sagen, naja, und damals war das dann so und dann ist dann auch noch parallel dies und jenes gelaufen, sondern wir als ZuschauerInnen sind eigentlich komplett alleingelassen mit den Bildern, die damals im Fernsehen zu sehen waren, mit den Bildern, die aber auch zum Teil nicht zu sehen waren. Wir hören als Sound nur den Polizeifunk. Wir haben Original-Footage aus einer Tankstelle, wo die Überwachungskamera mitgelaufen ist und den Kassenbereich so filmt und erfahren, wie dann da der Krankenwagen gerufen werden muss, weil einer der Bankräuber und Entführer auf einen 14-Jährigen geschossen hat und den auch am Ende, der dann auch am Ende diesen Verletzungen erliegt und so. Also wir sind da in diesem Geschehen und quasi alleine mit dem, was wir da gucken. Und das macht schon viel mit einem. Das macht natürlich mit mir viel als Journalistin, dass ich mir denke, sag mal, also das ist doch moralisch und ethisch komplett verwerflich. Und du merkst natürlich auch in der Berichterstattung, wie dann immer wieder, keine Ahnung, zum Beispiel so eine Sabine Christiansen von vor 35 Jahren dann auch erklärt, warum man sich dann dazu entschlossen hat, doch diese Bilder zu zeigen. Offensichtlich wurde da hinter den Kulissen sehr viel darüber diskutiert, was man jetzt machen kann und was eben nicht. Aber man hat sich dann doch immer für die sensationalistische Variante entschieden. Und das fand ich dann schon wirklich beschämend. Also das war schon heftig. Ist eine tolle, tolle, tolle Doku. 54 Stunden hat das Ganze gedauert. Du siehst die Zeit immer wieder mitlaufen. Gladbeck seit 2 Wochen bei Netflix. Eine große Empfehlung.
Ja.
Ganz toll.
Ich, ungesehen schließe ich mich an, weil ich dir jedes Wort glaube. Ich bin ja so alt, dass ich mich tatsächlich daran erinnern kann. Ich war 1988 13 Jahre alt. Und wie fassungslos das gesamte Land war in einem Ausnahmezustand, weil man live bei Schwerverbrechen dabei sein konnte. Und es gibt nicht wenig Boulevardreporter, die sich damals für immer an dem Journalismus versündigt haben. Leider auch jemand, der dann sehr große Karriere gemacht hat. Es ist immer noch, bin ich fassungslos darüber, dass das passieren konnte. Und es gab vor 3 Jahren mal einen fiktionalisierten Zweiteiler über das, was passiert ist damals. Und ich werde mir diese Dokumentation auf jeden Fall auch anschauen. Solltet ihr auch machen.
So Leute, das war's. Die letzte Folge, letzte reguläre Folge dieser dritten Staffel ist im Kasten, aber wir hören uns nochmal. Matthias und ich freuen uns nämlich auf deinen Namensvettern, Matthias, nämlich Matthias Brandt, der zum Start der Serie King of Stonks nochmal bei uns sein wird und zwar in einem ganz exklusiven Netflix-Woche-Talk. Wir freuen uns sehr darauf.
Bin gespannt, ob er das Gebiss mitbringt, was er bei King of Stonks trägt die ganze Zeit.
Ich hoffe nicht. Ja. Bis nächste Woche.
Macht es gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.